Deutschlandfunk Kultur heute.
Die klassische Musik hat ein Nachwuchsproblem, vor allem beim Publikum. Jüngere Zuschauer und Zuhörer sind eher eine Seltenheit. Klassik und Oper sind elitär und von gestern. Diesen Vorurteilen könnte ich jetzt noch eine ganze Reihe hinzufügen, denn die Liste ist durchaus lang. Wie also den Nachwuchs für die Geige, das Klavier, die Posaune begeistern und für klassische Musik? Der Pianist und Dirigent Lars Vogt, musikalischer Direktor des Orchestre de Chambre de Paris, geht diese Frage seit gut 15 Jahren ganz praktisch an und geht zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen an die Schulen. Rhapsody in School heißt das Projekt, über das ich mit Lars Vogt im Rahmen unserer Reihe Innovationsmotor Kultur gesprochen habe. Er und bekannte Kolleginnen und Kollegen wie Tenor Klaus Florian Vogt oder die Geigerin Julia Fischer wollen mit Rhapsody in School Schüler wieder für die Klassik begeistern. Klingt so, als ob der Innovationsmotor dafür nicht aus den Bildungseinrichtungen kommt, sondern von auswärts angeschoben werden muss.
Es kommt immer auf die Personen an, die man trifft. Also wenn ich auch auf mein Leben zurückblicke, es sind immer bestimmte Menschen, die einen dann mitreißen und die einen packen. Ich habe beispielsweise in der Schule bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Geschichte nicht gemocht. Und dann kam plötzlich ein Lehrer, der das so toll und charismatisch gemacht hat und dann war ich voll dabei. Und so ähnlich ist es natürlich bei der Musik auch. Es gibt ganz tolle Musiklehrer, die charismatisch sind, die die Emotionalität von Musik vermitteln. Da fluppt das natürlich ganz anders, als wenn das so bildungsbürgerlich und Schwerpunkt nur auf Analyse und so und wie ich es manchmal noch erlebt habe. Da ist es natürlich schwierig, dann wirklich einen Funken überspringen zu lassen. Und das war unser Gedanke, als wir das ins Leben gerufen haben, dass wir zumindest helfen können, dass wir als Musiker einfach in die Schulen gehen. Unser ganzes Leben besteht aus Musik. Und die Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen spüren, was das für ein Feuer sein kann an jemandem. Ich glaube, viel mehr braucht das gar nicht sein. Einfach diese Neugierde zu wecken, da muss doch was sein.
Weil Sie das Wort bildungsbürgerlich eben benutzt haben, das würde ich gerne aufgreifen, weil ich glaube, das ist doch tatsächlich ein Problem, oder? Dass gerade die klassische Musik, die Klassik, auch die Instrumente wie Geige oder Klavier, doch genau dieses Image haben, bildungsbürgerlich zu sein und dass es da vielleicht auch eine gewisse Hemmschwelle gibt. Wie kann man dagegen angehen?
Also mir fällt jetzt ganz spontan dieses tolle Projekt in Venezuela, wo einfach ganz, ganz viele Kinder aus den ärmsten Verhältnissen Musik machen, Instrumente lernen, nicht dieses Projekt von Abreu ins Leben gerufen, El Sistema. Es geht absolut und ich sehe es ja auch selber, wenn ich in die Schulen gehe. Ich bin auch zum Teil wirklich in Schulen, in problematischen Bezirken gewesen, wo Kinder sonst wirklich nicht sehr viel damit zu tun haben. Und selbst da, ehe man sich versieht, spricht man über den späten Beethoven, weil die einfach neugierig sind, was mir mit am meisten Spaß macht beim Musikmachen. Und plötzlich ist man in diesem Gespräch drin. Und dazu muss man zunächst mal nichts wissen. Natürlich ist es bei Musik wie bei allen Dingen so, dass es immer mehr Spaß macht, je mehr man diese Sprache versteht. Aber zunächst mal muss eine Neugierde da sein und eine Neugierde darauf muss immer erstmal emotional kommen. Und das ist das, was ich so oft vermisst habe. So oft war diese Herangehensweise für mich viel zu kopfig.
Ja, Musik ist ja eigentlich eine universelle Sprache und das Interessante ist ja, dass vielleicht man tatsächlich ja auch Hemmschwellen, wenn man jetzt sich zum Beispiel mal das Publikum anguckt, das ja auch irgendwo herkommen muss, abbauen kann, indem man andere Orte entdeckt. Das ist ja durchaus auch innovativ, was Sie zum Beispiel mit dem Spannungen-Festival gemacht haben, dass man in einen nicht-urbanen Raum geht, eine besondere Konzertsituation schafft und eben dann auch nicht so eine große Halle hat, in der man Musik vielleicht auch anders erfährt?
Absolut. Musik gehört überall hin. Und Musik gehört in die Mitte unserer Gesellschaft. Mit meinem früheren Orchester in Newcastle haben wir es oft so gemacht, dass wir zum Beginn der Saison dann Minikonzerte in Shopping Malls und im Bahnhof gespielt haben. Natürlich war das dann unglaublich laut und man konnte vielleicht die Feinheiten nicht so wahrnehmen. Aber es sollte einfach ein Zeichen setzen, wir gehören zu euch, wir gehören hier mitten rein und plötzlich blieben dann Familien mit Kindern stehen und ich habe dann manchen Kindern den Dirigentenstab in die Hand gedrückt und gesagt, na, stell dich mal vors Orchester, mach mal.
Das macht denen dann wahrscheinlich auch Spaß.
Das macht unglaublich Spaß. Und ich dachte auch erst, dass mein Orchester das vielleicht ein bisschen blöd findet oder schwierig findet. Und die kamen alle zu mir hinterher und haben gesagt, ach, wie herrlich, das hat so einen Spaß gemacht. Und die Reaktion der Menschen zu sehen, die nicht damit rechnen, plötzlich ein Sinfonieorchester mitten im Bahnhof vorzufinden. Die Musik gehört überall hin und gehört tatsächlich nicht nur in diese Tempel. Ich kann es selber nachempfinden, weil ich komme selber nicht aus einer Familie, wo klassische Musik zunächst mal unheimlich zu Hause war. Das kam erst mit der Zeit so dazu und ich habe mir das selber auch
Sie haben ja auch Fußball gespielt.
Ich habe auch Fußball gespielt, intensiv. Genau. Insofern verstehe ich das immer, wie es ist, wenn jemand noch den Zugang zur klassischen Musik nicht hat und ihn aber vielleicht gerne finden möchte. Und dieser erste Schritt, dieses vielleicht möchte ich ihn gerne finden. Das ist schon ein riesen Schritt. Und darauf kann man dann aufbauen. Aber dann muss auch die richtige Inspiration kommen und müssen die richtigen Dinge passieren, dass man dann nicht wieder verschreckt wird und sagt, ah, ist doch nichts für mich.
Ich habe mich gefragt, ob zur Innovation auch gehört, dass man vielleicht so das Künstlerbild auch ein bisschen anders definieren muss. Ich habe gelesen, dass Sie mit Ihrem neuen Orchester, das Orchestre de Chambre de Paris, gemeinnützige Projekte in Paris verfolgen wollen. Würden Sie das auch so sehen, dass der Musiker vielleicht auch, weil er ja doch auch in der Öffentlichkeit steht und mit Publikum zu tun hat, solche Aufgaben eigentlich auch erfüllen muss?
Absolut. Wir haben gesellschaftliche Aufgaben und in einer Stadt wie Paris ist es eben wichtig, dass wir nicht nur im Théâtre Champs-Élysées und in der Philharmonie spielen, sondern dass wir eben auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten haben wir dauernd in den Altenheimen, gab es dann kleine Konzertchen mit wenig Musikern natürlich. Wir haben in den Gefängnissen gespielt und dass es eine soziale Aufgabe gibt. Musik soll überall hinwirken. Wenn ich an irgendeine Religion glaube, dann daran, dass Musik wirklich allen Menschen gehört und allen Menschen ganz, ganz viel bedeuten kann. Muss nicht. Natürlich werden wir nicht alle erreichen, aber zumindest die Möglichkeit sollte da sein. Und da haben wir als Musiker eben auch die Aufgabe, wirklich um jede Seele zu kämpfen.
Wenn wir jetzt über Innovation sprechen, dann ist das doch im Moment für Sie eigentlich eine ganz schwierige Situation. Oder stelle ich mir jedenfalls so vor, dass es für Sie schwierig ist. Sie können nicht vor Publikum auftreten. Der Kontakt zum Publikum, der geht irgendwie verloren. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so kompensieren kann mit Online-Auftritten. Aber was würden Sie sagen? Ist das so, dass da auch viel verloren geht? Oder könnte man auch sagen, auf der anderen Seite muss man sich jetzt andere Wege überlegen und es gibt da auch einen Schritt in Richtung Innovation?
Also für mich war es vor allen Dingen ein bisschen Rückbesinnung. Ich habe gemerkt, wie viel die Musik einfach mir ganz persönlich bedeutet in meiner täglichen Beschäftigung. Ich habe diese Online-Geschichten auch ein bisschen probiert. Für mich ist es dann doch irgendwie ein Schmarrn im Vergleich zu dem richtigen Kontakt. Das ist immer ein zusätzlicher Weg. Natürlich haben jetzt auch manche Orchester, haben wir dann gestreamt und manche, wie zum Beispiel das DSO in Berlin, machen das fantastisch mit auch tollen neuen Formaten und füllen das wirklich, wirklich mit Leben. Man merkt eigentlich, was man für einen Hunger dann wieder bekommt. Der Mensch ist eben dazu gemacht, der ist einerseits gibt es diese private Seite, die wir jetzt sehr viel haben, die ich auch irgendwo genieße, nachdem ich 30 Jahren jetzt sehr viel auf dem Podium gestanden habe und wo ich einfach mit der Musik für mich bin an meinem Flügel oder vor einer Partitur. Und es gibt aber eben auch die öffentliche Seite des Menschen, dass man etwas gemeinsam erlebt, dass man zusammen tanzt, zusammen singt, zusammen musiziert, zusammen was isst. Und diese Seite ist eben auch wahnsinnig wichtig. Das ist mir jetzt nochmal so bewusst geworden. Und wie hungrig man nach Kultur ist. Im Dezember konnte ich tatsächlich noch ein paar Konzerte spielen in Spanien, wo noch für Kultur noch geöffnet war. Also war ich in Bilbao, habe dort mit dem Orchester Konzerte gemacht, als Pianist und als Dirigent. Das Guggenheim-Museum war offen, einfach durch ein Museum zu gehen, die Kunstwerke zu sehen. Am selben Abend hat ein Kollege einen Klavierabend gespielt. Dann bin ich da auch noch hingegangen. Ich hatte so ein Gefühl, dass ich lange Zeit nichts gegessen und getrunken habe. Und plötzlich war dieses reichliche Festmahl da vor mir. Also man wird sich noch bewusster, wie wichtig das ist. Natürlich müssen wir immer neue Formate suchen und versuchen, die Leute zu uns zu holen, beziehungsweise auch wir zu den Leuten zu gehen, in unterschiedlichster Form, weil dieses gemeinsame Erleben ist ebenso unersetzlich, dass man gemeinsam durch eine Reise geht, wie die Musik uns vorgibt oder das Kunstwerk. Und wenn man sowas gemeinsam erlebt hat und geht aus einem Konzert raus, das ist eben unersetzlich.
Sagt der Pianist und Dirigent Lars Vogt, mit dem ich innerhalb unserer Reihe Innovationsmotor Kultur unter anderem über sein Projekt Rhapsody in School gesprochen habe.